Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Eine Woche geht zu Ende. Wir feiern heute Sabbat. Ein Monat geht zu Ende und wir stehen vor dem Beginn nicht nur eines neuen Quartals, sondern in wenigen Stunden beginnt ein neues Jahr. Wenn ihr so zurückblickt auf dieses Jahr, da gibt es sicherlich so manche Erinnerungen, die man gerne behalten möchte. Vielleicht aber auch Dinge, die man lieber vergessen hätte oder wo man sich wünscht, sie wären nicht passiert. Dein Great Reset, dein Neuanfang. Als Teenager, als Jugendlicher, oder sollte ich sagen, als ich noch jung war, da hatte ich ein Hobby. Ich habe gerne Computer programmiert. Ich weiß nicht, wer von euch diese Maschine da noch kennt, der Commodore C64. Man könnte sagen, das war ein Erfolgsgerät. Also man hat über 30 Millionen Exemplare verkauft. Die Produktion begann 1982 und wurde erst 1994 eingestellt. Das heißt, man hat diese Maschine oder diesen Computer 12 Jahre lang produziert. Da kann kein Computer heutzutage mehr mithalten, auch kein Smartphone. Heute hast du vielleicht 1-2 Jahre schon das Gerät, vielleicht noch ein drittes und ein viertes Jahr und dann hält es nicht mehr durch. Ja, dieses Gerät kam zu uns nach Hause. Wir haben natürlich darauf Spiele gespielt. Das war schon interessant. Mit Joystick nannten sich die Dinger. Und wir als Brüder gemeinsam haben da Zeit mit dem Gerät verbracht. Die Zeit war natürlich eingeschränkt. So eine Stunde, vielleicht einmal die Woche. Aber irgendwann wurden die Spiele für mich langweilig. Und ich bekam so ein Buch in die Hand. Das wurde dazu geliefert, wie man das Gerät programmieren kann. Und ich habe mich dann hingesetzt und angefangen, die ersten Codes zu schreiben. Basic nannte sich diese Programmiersprache. Faszinierend, was man da machen konnte. Plötzlich konntest du andere Farben bringen und anfangen, dass da irgendwas herumgeflogen ist. Faszinierend. Aber es war nicht selten, da habe ich dann irgendwo aus Versehen einen Befehl geschrieben, der das ganze System lahmgelegt hat. Ein kleiner Befehl und nichts ging mehr. Irgendwo eine falsche Zahl, ein Zahlendreher und das System hat sich, wie man so schön sagt, aufgehängt. Ja, was nun? Computer wegschmeißen, ein neues Gerät kaufen? Nein, nicht notwendig. Es gab ja diese kleine Taste, diese Reset-Taste. Kennt ihr die? Ich weiß nicht, ob euer Handy noch so eine Taste hat. Ihr habt so einen Anschaltknopf, da könnt ihr draufdrücken und dann könnt ihr wieder neu starten lassen. Und das war toll, dieses Gerät hat tatsächlich so eine Taste, da drückst du drauf. Und es fuhr wieder hoch. Und es war schnell startbereit mit seinen 65 Kilobyte Arbeitsspeicher. Wenn doch unser Leben auch so eine Reset-Taste hätte, wo man draufdrücken kann und so manches wäre nicht mehr da. Natürlich war es für mich ärgerlich, wenn ich das Programm vorher nicht auf die Diskette, Floppy Disk, ja, abgespeichert habe, dann war es natürlich weg. In unserem Leben gibt es so eine Reset-Taste. Wir haben gehört, was in der Bibel steht. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Gott ist treu und gerecht, dass er uns vergibt. Er vergibt uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das glauben wir. Das wissen wir. Darauf vertrauen wir. Wir verlassen uns darauf. Aber wie vergibt Gott? Wann vergibt Gott? Schauen wir uns dazu eine Geschichte an von einem durchaus sehr bekannten Mann. Er gehört zu den Helden. Er war einer von denen, der es in jungen Jahren schon geschafft hat, mutig dazustehen und dem Feind entgegenzutreten. Ja, David, der Held, der mit der Steinschleuder den Riesen zu Boden bringt. An dem Tag gab es sicherlich ein Erdbeben, als der Riese zu Boden fiel. David. Die Bibel berichtet uns offen über sein Leben. Die Bibel beschreibt ihn uns nicht wie einen Heiligen. Es ist keine Hagiographie, als wäre sein Leben vollkommen, ohne Fehler. Die Bibel berichtet uns von seiner größten Sünde. Wir lesen in 2. Samuel Kapitel 11 und 12 davon. Wie er, obwohl seine Truppen an der Front sind und kämpfen gegen die Feinde, wie er zu Hause bleibt und auf seinem Palast spazieren geht und dann etwas sieht, was ihn in ihm Begierde weckt, Lust und Begierde. Er erkundigt sich. Er bekommt die Information, diese Frau, die er da gesehen hat, die da badete, nicht im Haus, sondern in ihrem Hof, für den König sichtbar. Sie ist verheiratet. Der Mann heißt Uria, ein Hethiter. David lässt sie zu sich holen und sie lässt sich holen. David bewirtet sie und sie lässt sich bewirten. David verführt sie, sie lässt sich verführen. Und in dieser Nacht schlafen sie miteinander und dann geht sie wieder nach Hause. Es wird uns berichtet, und ihr könnt es gerne nachlesen, 2. Samuel Kapitel 11, dass sie sich gerade von den Tagen ihrer Unreinheit gereinigt hat. Ein klarer Hinweis dafür, dass sie jetzt sehr fruchtbar ist. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, es vergehen 4 Wochen, es vergehen 6 Wochen, es vergehen spätestens 8 Wochen und die Nachricht kommt zu David. Ich bin schwanger. Und Bathsheba wusste ganz genau, David ist der Vater, nicht Uria. Sie lässt es David wissen. Ich finde das interessant. Sie hätte ja auch versuchen können, es zu vertuschen. Sie hätte ja auch irgendwelche anderen Sachen machen können. Nein, sie lässt es David wissen. Und er übernimmt die Verantwortung. Aber wie macht er das? Angefangen von seiner Lust und Begierde, hat er jetzt einen Plan. Es soll ja nicht so aussehen, als wäre er schuld. Er will es vertuschen. Natürlich holt er Uria von der Front zurück. Er lädt Uria zu sich ein. Er gibt sogar Uria noch ein Geschenk. Er gibt quasi Uria einen Sonderurlaub. Er will ihn dazu bringen, dass er nach Hause geht und dass dann alles so aussieht, als würde das Kind eindeutig von Uria sein. Aber David hat ein Problem. Er hätte nicht gedacht, dass sein Held, der Uria, dass er so treu ist und dass er sich nicht darauf einlässt. Als David ihn zur Rede stellt, warum er nicht nach Hause gegangen ist zu seiner Frau, sondern bei den Truppen geschlafen hat, vor den Toren des Palastes, bei den Zelten, auf dem Boden, da sagt es ihm Uria auch noch frei heraus. Die Bundeslade ist in einem Zelt und deine Truppen schlafen in Zelten und Joab mit seinen Leuten schläft in Zelten und ich sollte nach Hause gehen, bei meiner Frau liegen? Nein, das mache ich nicht, sagt er. David lädt ihn nochmal zu sich ein. Diesmal gibt ihm David sogar Alkohol. Er macht ihn betrunken. Er will ihn dazu bringen, dass er wirklich geht zu seiner Frau. Aber Uria lässt sich nicht darauf ein. Und schließlich greift David zum nächsten Schritt. Er schreibt einen Brief an seinen Hauptmann Joab und gibt ihm Anweisungen in diesem Brief, was er tun soll, damit Joab bei der nächsten Schlacht ganz sicher ums Leben kommt. Angefangen von Lust und Begierde hin zu Ehebruch, hin zu Lüge, hin zum Mord. Uria, der den Brief in seiner Tasche trägt und selber nicht nachschaut in seiner Treue, übergibt diesen Brief Joab und Joab führt diesen Plan aus. Und die Nachricht kommt zum König und der König holt Bathsheba zu sich. Er hat dafür gesorgt, dass Bathseba ihren Mann verliert. Und Bathseba spielt hier auch einfach mit. Welche Frau hätte das einfach so mitgemacht, bitte? Schläft mit jemand anderen und der sorgt dafür, dass der Mann stirbt. Es vergehen noch weitere Wochen und Monate. Ich kann mir vorstellen, dass das zum Gesprächsthema geworden ist. Ich meine, das kriegen die ja mit am Hof. Er hat ja seine Knechte befragt über diese Frau und die haben ihm Auskunft gegeben und die Knechte haben sie holen lassen und die Briefe wurden überbracht und hin und her. Das hat sich rumgesprochen, das lässt sich doch nicht verbergen. Und jetzt, wo er Bathseba zu sich nimmt, innerhalb von wenigen Monaten bekommt sie schon ein Kind. Dann ist doch klar, von wem das Kind ist. Von Uriah konnte es nicht sein. Und wir wissen doch auch, in welchem Monat werden die meisten Babys geboren? Im 9. Bitte jetzt nicht an den September denken. Nach der Geburt des ersten Sohnes kommt der Prophet. Und das war sicher keine leichte Aufgabe für ihn. Zu jemandem zu kommen und ihn darauf hinzuweisen, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Dass hier Ehebruch und Mord im Spiel ist. Und Nathan überlegt, wie kann er das dem König vermitteln? Und Gott hat ihm viel Weisheit geschenkt. Und er erzählt ihm diese Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Mann. Und der Reiche hat viele Schafe und der Arme hat nur ein Schaf, was er so richtig liebt und hegt und pflegt. Und dann bekommt der reiche Mann Besuch und der nimmt diesem Armen das Schaf weg. Und David wird so richtig in diese Geschichte mit hineingenommen und David voller Wut und Zorn steht auf und spricht das Urteil. Wahrlich, dieser ist ein Mann des Todes und er soll vierfach dafür bezahlen. Nathan brauchte nur noch auf den König zeigen und sagen, du bist der Mann. Und ich finde es interessant, wie in diesem Moment David reagiert. Er hätte jetzt seinen Soldaten befehlen können, Nathan zu töten, um das Problem auf diese Art und Weise zu lösen. Er hätte sagen können, du bist ein Lügner. Was fällt dir ein, den König zu beleidigen? Sowas in diese Richtung. Aber das macht er nicht. Er hätte anfangen können, sich zu rechtfertigen. Er hätte sagen können, ja, sie ist ja schuld. Sie musste sich ja nicht ausgerechnet nackig da draußen vor ihrem Haus baden. Sie hätte ja auch im Haus baden können. Dann hätte ich es nicht gesehen. Sie hätte sich rechtfertigen können, aber das macht er auch nicht. Nein. Als der Prophet auf ihn zeigt und sagt, du bist der Mann, merkt er kann es nicht länger vertuschen, er kann es nicht länger verschweigen. Es ist öffentlich geworden. Und er sagt in 2. Samuel 12, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wenn wir etwas kaputt machen, was jemand anderen gehört, dann fügen wir ihm Schaden zu. Wenn wir einen Menschen verletzen, dann verletzen wir auch den Schöpfer, denn Gott liebt die Menschen. David hat das erkannt. David hat das gewusst. Und David spricht es auch so an. Das ist ja keine Reue wegen den Konsequenzen, dass es jetzt öffentlich geworden ist. Nein, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Interessant ist, was gleich anschließend kommt. Der Prophet antwortet ihm, im Psalm 51 finden wir natürlich noch das Bekenntnis von David, aber der Prophet antwortet ihm gleich direkt in 2. Samuel 12 im nächsten Teil von diesem Vers. Der Vers ist also nicht unterbrochen. 2. Samuel 12, Vers 13. Nachdem David sein Bekenntnis gibt, ich habe gegen den Herrn gesündigt, sagt der Prophet, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. David hätte den Tod verdient. Aber er bekennt sich dazu, dass er gesündigt hat gegen den Herrn. Und er bekommt ja vom Propheten die Verheißung, der Herr hat auch deine Sünde hinweggenommen. Der Herr hat deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Ist das nicht erstaunlich? Wie vergibt Gott? Wann hat Gott die Schuld von David vergeben? Gibt es Bedingungen für die Vergebung Gottes? Müssen wir erst etwas tun oder leisten oder vollbringen, damit Gott uns vergibt? Lesen wir doch in der Bibel so etwas wie Sprüche Kapitel 28, Vers 13. Wer seine Missetat verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das ist ein wahres Wort. Aber heißt das, dass ich erst dann Vergebung von Gott bekomme? Dass sich Gott in dem Moment erst entscheidet, mir zu vergeben, wenn ich zu ihm komme und ihm meine Sünde bekenne? 1. Johannes haben wir schon gelesen, 1 Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns. Klar, gehört es dazu. Aber ist das Sündenbekenntnis dann schon fast so etwas wie eine Bedingung im Sinne einer Leistung? Ich muss jetzt erst zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten und erst in dem Moment überlegt er sich's, ob er mir vergibt? Vielleicht noch in Abhängigkeit von der Größe meiner Schuld? Vielleicht denkt er erst noch so 3 Tage darüber nach und dann sitzt er auf der Wartebank und erst nach 3 Tagen bekomme ich dann vielleicht die Antwort durch ein Gefühl, was ja, oder? Wir brauchen doch das Gefühl und dadurch die Gewissheit, dass uns vergeben ist. Und solange ich dieses Gefühl nicht habe, dann muss ich vielleicht nochmal und nochmal und nochmal und nochmal um Vergebung bitten, bis er mir endlich dieses Gefühl gibt, dass mir vergeben ist. Ist Gottes Vergebung von meinem Gefühl abhängig? Sind meine Gefühle ein Messinstrument für die Wahrheit? Was haben wir gelesen in dieser Geschichte? David bekennt sich und er bekommt sofort diese Verheißung, Gott hat deine Sünde weggenommen. Hat Gott sie erst in diesem Moment weggenommen? War die Vergebung erst in diesem Moment? Oder war es in diesem Moment schon der nächste Schritt aufgrund seines Bekenntnisses, dass diese Vergebung für ihn ja auch wirksam wird, sodass er mit Gott wieder versöhnt ist? Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Also wann vergibt Gott? Vergebung ist doch ein Geschenk. Wenn Vergebung ein Geschenk ist, dann macht Gott seine Vergebung nicht von unserer Leistung abhängig. Dann wäre es kein Geschenk. In Römer lesen wir 3,24, denn alle haben gesündigt. Alle. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir wurden alle nach dem Bilde Gottes geschaffen, vollkommen und rein. Durch den Sündenfall ist dieses Bild Gottes demoliert. Es ist noch da, nicht ganz weg, aber es ist Sünde da. In uns sind Begierden, die uns immer wieder in eine andere Richtung ziehen und uns von Gott trennen. Alle haben gesündigt. Wir verfehlen diese Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Ohne Verdienst. Ohne Leistung werden wir gerechtfertigt. Können wir etwas dazu beitragen? Nein. Was sollen wir denn dazu beitragen? Dass Jesus Christus, dass Gott selbst Mensch geworden ist und dass er sein Leben gegeben hat als Lösegeld für uns. Können wir dazu etwas beitragen? Nein. Das hat er vollbracht. Das war sein Opfer. Diesen Weg ist er gegangen, freiwillig. aus Liebe. Und so heißt es dann weiter, durch seine Gnade, sodass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Was wäre denn die Alternative für den Sünder, wenn wir erst ein Werk vollbringen müssten, damit er uns vergibt? Die Alternative, die wäre dann die Leistung und am Ende der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Es ist ein Geschenk. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Gott vergibt uns unsere Schuld aus Gnade. Das ist so wie diese Reset-Taste. Da dürfen wir darauf vertrauen und daran glauben, ja, wenn wir zu ihm kommen, die Vergebung liegt schon bereit. Und wir bitten ihn, dass sie jetzt wirksam wird. Wir nehmen sie an. Und in diesem Moment dürfen wir glauben, dass er uns vergibt. Und dass er uns reinigt. Und dann dürfen wir vor ihm stehen, als hätten wir nie gesündigt. Alle Schulden sind getilgt. Diese Tatsache erzählt Jesus öfters in verschiedenen Geschichten. Schauen wir uns die in Matthäus Kapitel 18 an, oft bekannt als der Schalksknecht, aber es geht dem ja eine gewisse Geschichte voraus. Die Bibel hat ihn, lade ich ein, das mit zu öffnen, Matthäus Kapitel 18, weil hier haben wir doch diese Geschichte, wo Petrus zu Jesus kommt mit der Frage, wie oft soll ich vergeben? 7-mal? Das ist die Frage, die er stellt. 7-mal? Das ist dort in Matthäus 18, ab Vers 21. Bis 7-mal, ja, reicht 7-mal? Wenn einer kommt und mich beleidigt, ich vergebe ihm 1-mal, 2-mal, 3-mal. Und wenn er mich dann 7-mal beleidigt hat, habe ich 7-mal vergeben. Und dann? Wahrscheinlich will Petrus hier gerne einen Freibrief von Jesus, ja? Wenn du dann 7-mal vergeben hast, so die göttliche Vollzahl, dann darfst du auch zurückschlagen. Dann darfst du den anderen auch beleidigen. Jetzt hat er dir 7-mal auf den Fuß getreten, jetzt darfst du ihn auch mal gegen Schienbein und so weiter. Steht das da? Erlaubt es ihm Jesus? Natürlich nicht. Ich hätte mir gewünscht, Jesus hätte hier zurückgefragt. Und Petrus, wenn du dann 7-mal vergeben hast, was ist denn dann beim 8-mal? Na, dann ist das doch die Folge, dass wir zurückschlagen. Dass wir es nicht länger auf uns sitzen lassen. Dass wir den anderen dann auch beleidigen. Dass wir den anderen dann auch verletzen. Aber möglichst noch eins mehr. Wir sinnen auf Rache. Wir sinnen auf Verletzung. Und es macht es nur noch schlimmer. Und so kommt Jesus mit der Antwort, ich sage dir, Vers 22, bis 7-mal 70-mal. Ja, soll er sich jetzt ein Blatt Papier machen und anfangen da abzuhaken? 7-mal 70-mal, wie viel ist das gleich nochmal mathematisch? Ach ja, 490-mal. Und 490-mal zählen? Und wenn die 490 erfüllt sind, dann beim 491. Mal, dann kann ich aber mal. Natürlich ist das nicht gemeint. Was ist damit gemeint? 7-mal, 70-mal? Immer vergeben? Also wenn Jesus aus dieser Perspektive dem Petrus diese Frage nach der Vergebung so beantwortet, dass er immer vergibt, dass wir immer einander vergeben sollen, wie oft vergibt uns Gott? 7-mal? 7-mal 70-mal? 4.981-mal? Oder immer? Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis von diesem Schalksknecht. Er fängt an und sagt, da war ein König, der hatte Knechte, der Tag der Abrechnung kommt und da kommt ein Knecht, der schuldet ihm 10.000 Talente. 10.000 Talente, da haben wir jetzt gerade nicht so die Vorstellung, was das ist und wie viel das ist. 10.000 hört sich jetzt nicht so viel an, aber das kann man dann alles schön nachrechnen, weil man weiß, ein Talent, wohin ging es noch? Jawohl, ein Talent entspricht nämlich 6.000 Denar. Und ein Denar hat damals ein einfacher Arbeiter verdient. ein Denar am Tag verdient. Ja, das sind solche Arbeiter, die auf dem Marktplatz stehen und so Tagelöhner, wie man sagt. Ja, das war der Lohn eines Tagelöhners. Ein Denar. Der Mindestlohn in Österreich liegt momentan bei 12 Euro die Stunde. Wenn jemand also 8 Stunden am Tag arbeitet, sind wir bei 96 Euro. Ist es okay für euch, wenn wir das auf 100 Euro aufrunden? Dann kann man leichter rechnen. Ja, 100 Euro am Tag verdienen wir. Das heißt, ein Denar entspricht 100 Euro. Dann wären das ja ein Talent 600.000 Euro. Und das muss man jetzt noch mit 10.000 multiplizieren, also die Nullen einfach hinten dran, kommen wir auf einen Betrag von einer 6 mit 9 Nullen. 6 Milliarden Euro. Ich glaube nicht, dass das jemand von euch in der Portokasse hat, ich nicht. 6 Milliarden Euro. Hier kommt also ein Knecht, der hat eine unglaublich riesengroße Schuld. Wenn der Tag der Abrechnung kommt, er kann die Schuld nicht begleichen. Und was macht der König? Sagt er jetzt zu ihm, okay, gut, du kannst die Schuld nicht begleichen. Ich will dich auch nicht ins Gefängnis schmeißen. Was sagt der König? Okay, wir verlängern die Frist um ein Jahr. Sagt er das? Nein. Sagt er zu ihm, okay, du hast eine Riesenschuld. Wir halbieren sie. Statt 6 Milliarden sind es nur noch 3 Milliarden. Sagt er das? Nein, auch nicht. Was sagt er? Alles wird vergeben. Er bittet um Barmherzigkeit, er wird's ja bezahlen und der König entscheidet sich, alles zu vergeben. Alles. Der Schuldschein ist getilgt. Der Knecht hat keine Schulden mehr. Die 6 Milliarden sind auf Null gesetzt. Reset. Er darf vor dem König stehen, als hätte er nie Schulden gehabt. Wow. Halleluja. Gut, die Geschichte geht dann noch weiter. Das schauen wir uns nachher vielleicht noch ein bisschen an. Aber so geht Gott mit uns um. Unsere Vergebung liegt bereit. Die hat er schon vollbracht am Kreuz. Und er schenkt sie uns. Er schenkt sie uns gerne. Wenn wir zu ihm kommen und dieses Geschenk annehmen. Im Psalm 51 sagt es doch David selber, an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und das war auch ein Geschenk. Das war auch ein Geschenk, darum ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes, dass er für sich erkannt hat, dieser König, dass er so schwer gesündigt hat gegen Gott. Und Gott hat ihm vergeben. Gott hatte David sofort vergeben. Gottes Vergebung war eine vollständige Vergebung. Und Gott wollte ihm nicht nur seine Sünden vergeben, sondern er wollte ihn auch dahin führen, dass er diesen Fehler nicht mehr macht. Glaubt ihr das, dass wir nicht sündigen müssen? Gott gibt uns die Kraft dafür. Auch wenn es immer wieder passiert, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns dahin führen möchte. Ja, und ich hoffe, ihr versteht mich da jetzt nicht falsch. Ich glaube nicht an diese Last Generation Theology, die es da gibt. Okay? Aber ich glaube, dass Gott uns dazu bringen kann, dass er uns in seine Schule nimmt, sodass wir lernen, Stück für Stück dieselben Fehler nicht mehr zu machen. Und so kann ein Alkoholiker aufhören mit Alkohol trinken, so kann ein Raucher aufhören zu rauchen. Obwohl Sünde natürlich ein viel tieferes Problem ist als nur diese Lebensstilfaktoren. Denn es ist ein Herzensproblem, da stecken die Begierden drin. In 1. Petrus lesen wir diese, in Römer 5 lesen wir diese Verheißung, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren. Seine Vergebung hat er bereits bereitgelegt. Oder in 1. Petrus 2,24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir sind heil geworden, gesund geworden, in dem Moment, wo wir zu ihm gekommen sind und dieses Geschenk angenommen haben. Gottes Vergebung und seine Gnade ist niemals billig, denn wir dürfen sehen, was es ihn gekostet hat. Sein Leben hat er gegeben. Wisst ihr, Vergebung heißt jetzt nicht straffrei. Wenn wir uns anschauen, wie das Leben von David weiter verlaufen ist, dann sehen wir, dass es sehr wohl Konsequenzen für sein Leben hatte. Er hat dafür vierfach bezahlt und noch einiges darüber hinaus. Das Baby von Bathseba ist verstorben. Dann hat es Amnon gewagt, was David noch im Verborgenen getan hat, und hat seine Halbschwester geschändet. David hat dagegen nichts unternommen. Es ist der Bruder von ihr, der eingreift, der Absalom, und Amnon totschlägt. David wird auch dagegen nichts wirklich effektiv unternehmen. Absalom wird sich später den Thron an sich reißen und den Vater aus Jerusalem vertreiben. Später wird Absalom dann mit seinen Haaren in einem Baum hängen bleiben. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Geschichten. Falls es schon lange her ist, dann einfach mal lesen. Absalom wird auch ums Leben kommen. Und dann der vierte Sohn, der Adonia. Als dann die Frage ansteht, wer wird denn jetzt, wo der König alt geworden ist, wer wird denn jetzt der Erbe, wer wird den Thron erben, wer wird dem König David nachfolgen? Der jetzt ansteht, wäre der Adonia. Und er lässt sich sogar schon zum König ausrufen. Aber Gott hat einen anderen Plan. Es ist Gott, der sich entschieden hat, nicht Adonia, sondern Salomo zum König zu berufen. Und Salomo war der Sohn von Bathseba. Hättet ihr das gemacht an der Stelle Gottes? Obwohl doch klar war, da war Lust und da war Ehebruch und da war Lüge und da war Mord, hättet ihr das gemacht an der Stelle Gottes, dass ihr sagt, okay, und der Sohn von Bathseba, diese Frau, wird die Mutter des Königs? Und dadurch wird ja dann auch ihr Sohn, der Salomo, eingefügt in die Kette des Messias. Weil wenn ihr Matthäus Kapitel 1 lest, wird diese Geschichte extra erwähnt und Bathseba wird extra erwähnt. Oder wird dort gesagt, die Frau des Uria? Die Frau des Uria wird extra darauf betont. Wenn Gott uns vergibt, dann entscheidet er sich auch zu vergessen. Schaut mal bitte, der Salomo hat ja dann eine Zeit, wo das Reich immer größer wird und sie haben am Ende so viel Gold da, dass das Silber so wertlos ist, dass sie es auf die Straße werfen können. Nach Salomo kommt Rehabeam. Und es ist Gott, der hier einen Plan hat, so wird uns die Geschichte erzählt, dass sich das Reich teilt. Und ein Prophet geht in das Nordreich zu Jerobeam. Und dieser Prophet kommt zu Jerobeam und sagt ihm hier Folgendes. Ich gehe noch ein Stück weiter, genau. Ich will nicht das ganze Reich aus seiner Hand nehmen. Damit ist es Salomo gemeint, beziehungsweise David, ja, der Vater. Sondern ich will ihn als Fürst belassen, sein Leben lang, um meines Knechtes Davids willen, den ich erwählt habe. Und lesen wir jetzt hier richtig, der meine Gebote und Satzungen befolgt hat? Würden wir denn nicht kommen und sagen, halt Moment mal, da war doch was. Das wird uns doch ganz klar erzählt in der Geschichte. Haben wir doch gerade betrachtet, ganz ausführlich, ganz detailliert, da war doch was. Kannte der Prophet die Geschichte nicht? Er kannte sie bestimmt. Aber Gott hat sich entschieden, diese Geschichte nicht wieder und wieder und wieder und wieder zu erzählen. Sie ist uns zur Lehre da. Aber Gott hat sich entschieden, zu vergessen und es David nicht mehr vorzuhalten. Vergebung heißt aus Gottes Perspektive, der Sünder wird nicht mehr verurteilt. Der Sünder steht vor Gott, als hätte er nicht gesündigt. Das Problem der Sünde hat Gott gelöst. Der Sohn Gottes starb am Kreuz. Manche sprechen von Sündlosigkeit. Was uns sündlos macht, sind niemals unsere Werke oder unser Verhalten. Seine Vergebung ist es. Seine Gnade, was er am Kreuz vollbracht hat. Das lässt uns vor Gott stehen, als hätten wir nicht gesündigt. Die 6 Milliarden sind getilgt. Der König hat sich entschieden, dem Gläubiger seine Schuld zu vergeben. Wer trägt denn dann das Minus? Wer trägt das Minus? Es ist der Gläubiger, nicht wahr? Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Es ist der König. Der König entscheidet sich, das Minus zu tragen. Das ist ja der Gläubiger. Ja, genau. Danke. Es ist der Gläubiger, er trägt das Minus. Der Schuldner geht nach Hause schuldenfrei. Wow. Gott hat sich entschieden, David nicht mehr zu verurteilen. Und so lesen wir in seinem Wort immer wieder diese Verheißung, zum Beispiel in Sacharja 3, Vers 2. Wenn dann eines Tages Satan dasteht, und das macht Satan gerne, als Verkläger der Brüder. Übrigens, diese Rolle des Richters, ja, einander zu richten, ist vergeben. Gott allein ist Richter. Und die Rolle des Anklägers ist auch vergeben. Das ist Satan. Also diese Rollen sind vergeben. Okay? Und der Ankläger steht da. Und er bringt diese Geschichte wieder hoch. Und sagt, David hat doch in seinem Leben, und da war Lust, und da war Ehebruch, und da war Lüge, und da war Mord. Hat er recht? Er hat recht. Aber es wird Jesus Christus aufstehen. Als Richter. In Sacharja 3 wird das so schön geschildert. Er wird sagen, der Herr schelte dich, damit es gemeint Satan, du sollst schweigen. Der Herr schelte dich. Er schimpfe mit dir, ja, mit dem Ziel, dass Satan aufhört mit seinen Anklagen. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Meine Gnade genügt. Seine Sünden sind vergeben. Und Gott hat sich entschieden, nicht mehr darüber zu reden. Und so bietet er uns auch an, in Jesaja 1, Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Momentan liegt hier kein Schnee, aber wenn ihr Schnee in die Hand nehmt, dann wisst ihr, was passiert. Ich glaube nicht, dass es unbedingt hier gemeint ist, sondern es geht hier um die Reinheit, oder? Weil im nächsten Abschnitt heißt es ja, wenn sie rot ist wie Karmesin, sollen sie weiß werden wie Wolle. Oder auch hier in Jesaja 43, ich tilge deine Übertretungen. Und das Wort Übertretungen ist hier im Hebräischen das Wort Pesha. Pesha, das ist so die Rebellion, die Sünde mit erhobener Hand, die absichtliche, willentliche Übertretung. Gott entscheidet sich zu vergeben. Ich vergebe dir. Ich tilge um meinetwillen. Und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Du darfst vor mir stehen, als hättest du nie gesündigt. Jesaja 44, ich tilge deine Übertretung wie einen Nebel. Oft gibt's hier Nebel im Bogenhofen und dann scheint die Sonne und der Nebel ist weg. An deine Sünden wie eine Wolke kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Gottes Vergebung liegt für uns bereit. Wir dürfen sie in Anspruch nehmen und dann kommt es zur Versöhnung. Und gleichzeitig aber auch zu einem Auftrag. Denn wenn Gott uns unsere 6 Milliarden vergibt und wir vor ihm stehen dürfen, als hätten wir nicht gesündigt, und wir sehen einen unserer Mitknechte, wie gehen wir mit dem um, der uns 100 Denar schuldig ist? Oh, das wäre umgerechnet immerhin auch eine Summe von 10.000 Euro. Klingt nicht wenig. Aber ihr kennt diese Geschichte in Matthäus 18. Er würgt ihn und er wirft ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hat. Und das bekommt der König mit und er ruft ihn zu sich. Beten wir nicht im Vater unser, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig werden. Ja, manchmal kann Vergebung vielleicht auch einseitig sein, weil wie wir gerade betrachtet haben, hat sich Gott ja schon entschieden, uns zu vergeben, und kommen wir zu ihm und bekennen ihn, dann nehmen wir dieses Geschenk an und es kommt zu einer Versöhnung. Es kann sein, dass der andere uns nie um Vergebung bittet, aber ich kann mich entscheiden zu vergeben. Die Entscheidung habe ich. Ich kann mich entscheiden, abzugeben. Ich kann mich entscheiden, zu übergeben. Ich kann mich entscheiden, es Gott zu überlassen, weil er sagt, die Rache ist mein. Ich will vergelten. Weil wenn ich das nicht mache, was bleibt dann? Wird es dann nicht passieren, dass ich verbittere? Und kennt ihr Menschen? Ich kenne Menschen, die verbittert sind. Nicht zu vergeben, das wäre so, als würde ich Gift trinken, in der Hoffnung, dem anderen schadet's. Das wird nicht funktionieren. Ja, Vergebung kann einseitig sein. Vergebung heißt jetzt nicht, dass ich's vergesse. Ich kann's nicht aus meinen Erinnerungen streichen, weil es hat ja doch wehgetan. Es hat verletzt, es hat Wunden auch hinterlassen. Es hat ja Konsequenzen, es tut ja weh. Aber ich kann mich entscheiden, nicht mehr darüber zu reden. Und ich kann mich entscheiden, nicht mehr weiter darüber nachzudenken. Wie jemand mal sagte, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst durchaus verhindern, dass sie Nester bauen. Und wenn die Gedanken kommen und dann wieder so wie die Nester anfangen wollen, das wirst du aus eigener Kraft nicht schaffen, aber du kannst dich an Gott wenden. Und er kann dir in diesem Moment die Gnade geben und die Kraft geben, sodass du vielleicht ein Lied singst oder etwas anderes machst, um deine Gedanken abzulenken, sodass dich diese Sache nicht immer und immer wieder neu verletzt. Es bringt ja nichts, die Wunde immer und immer wieder neu aufzureißen. Das tut doch nur unnötig weh. Verzeihen. Das heißt, ich entscheide mich, den anderen nicht mehr zu bezichtigen. Ich ziehe meine Anklagen zurück. Das heißt nicht, dass der andere nichts falsch gemacht hat. Das heißt auch nicht, dass der andere, was er getan hat, nicht verkehrt war. Das heißt das alles nicht. Was David getan hat, war ganz klar falsch. Er hat die 10 Gebote Gottes gebrochen. Er hatte für den Tod verdient. 5. Mose 22, Vers 22, bei Ehebruch, beide hätten gesteinigt werden sollen. Aber er bekannte sich dazu und er bat Gott und Gott hat ihm die Schuld genommen. Und so kam es zwischen Gott und David zur Versöhnung und David durfte vor Gott stehen, als hätte er nie gesündigt. Du kannst dich jetzt schon entscheiden, denen, die dich verletzt haben, zu vergeben und wenn sie dann kommen und dich um Vergebung bitten, dann liegt die Vergebung schon bereit. Wann weiß ich denn, dass ich jemand anderen wirklich vergeben habe? Vielleicht dann, wenn ich für die Person beten kann? Aber bitte nicht dieses Gebet von, lieber Gott, bitte schade ihm, zahle ihm heim, was er mir getan hat. Sondern vielleicht dieses Gebet, lieber Gott, segne diesen Menschen. Wenn ich für den Segen des anderen bitten kann. Wir lesen im Neuen Testament solche Texte, das ist noch Altes Testament, das ist ein wunderschöner Text, wo es ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und den Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, ist auch vertont, manche hören jetzt vielleicht die Melodie, wenn er diesen Text liest, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Gott hat Lust daran zu vergeben, er hat Lust daran an der Gnade, er hat nicht Lust daran, die Sünde zu behalten, er hat nicht Lust daran, die ganze Zeit über die Sünde nachzudenken, er hat auch nicht Lust daran, uns die ganze Zeit unsere Fehler vorzuhalten, da hat ein anderer Lust dran. Gott hat Lust daran, zu vergeben, zu verzeihen, zu vergessen. Er wird sich wieder über uns erbarmen, er wird unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen und da bleiben sie. Gott hat keine Lust daran, jetzt eine Tiefsee Tauchaktion zu unternehmen, um die alten Sünden wieder hochzuholen. Er ist so betrachtet kein Hobbyarchäologe, der die alten Scherben wieder ausgräbt, um uns damit zu verletzen. Er lässt es dort. Er holt es nicht wieder herauf. In Epheser schreibt Paulus, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Vergebt einander. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und im Kolosserbrief sagt das noch einmal. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. So nehmen wir von Gott diese Vergebung an, sein Geschenk. Und sind bereit, wenn er uns dieses große Geschenk gibt, auch dieses Geschenk an andere weiterzugeben. In wenigen Stunden beginnt ein neues Jahr. Wir haben heute die Möglichkeit, an diesem Sabbat uns zu überlegen, was nehme ich mit in dieses neue Jahr? Was darf im alten Jahr bleiben? Vielleicht sind da manche Dinge, die passiert, manche Verletzungen auch, Irritationen. Wir dürfen uns entscheiden, was nehme ich mit, was lasse ich zurück? Und so vergesse ich, was hinter mir liegt und richte mich aus auf den, der vor mir liegt. Denn wir kommen auch mit diesen Schritten der Wiederkunft näher und wir freuen uns darauf. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.